Der Herr ist wirklich auferstanden. Also ich kenne das immer von zu Hause, da gab es so diesen Gruß an Ostern, der Herr ist auferstanden. Und zurück kam immer das Echo, er ist wahrhaftig auferstanden. So in manchen Kirchen, habe ich gehört, ist das auch so, der Pfarrer oder Pastor spricht vorne und sagt, der Herr ist auferstanden. Genau, und die Gemeinde sagt es wie ein Chor zurück, der Herr ist wahrhaftig, wahrhaftig ist wirklich auferstanden. Bei euch aus Russland, wo du herkommst. Also da sagt man jetzt 40 Tage lang, der Herr ist auferstanden, bis zur Himmelfahrt. Also bis Pfingsten. Okay, gut. Den ganzen Tag. Der Herr ist auferstanden und ja, der Herr ist auferstanden, der Herr ist wirklich auferstanden. Dann kannst du mir das ja direkt mal auf Russisch vormachen. Auf Russisch.
Ja.
Sag mal auf Russisch, der Herr ist auferstanden.
Christus voskres.
Und der Herr ist wirklich auferstanden.
Christus voskres und voistinu voskres.
Voistinu voskres. Ha, ist doch ganz einfach, Logo, oder? Ist doch gar kein Problem. Okay. Der Herr ist wirklich auferstanden. Wenn ich daran denke, was er für uns getan hat, das ist doch so phänomenal, so groß, so stark. Denn allgemein zeigt uns die Schrift, dass die Menschen und auch die Geschichte, die Historie der Menschen, der Völker, dass die Menschen in Furcht vor dem Tod lebten. Es gibt nur bei einem wirklich die wahre Hoffnung der Auferstehung und das ist bei unserem Herrn Jesus Christus. Jesus Christus, Gott der Vater, hat es schon prophezeit durch die Propheten im Alten Testament, dass es eine Auferstehung geben wird. Im Allgemeinen war ja das im Alten Testament bei den Gläubigen, so wie ich es sehe, gar nicht mal so stark verbreitet. Aber es gab immer wieder einzelne, die Propheten zum Beispiel, einzelne Männer und Frauen Gottes, die wussten, ja, es wird eine Auferstehung geben. Jesus sagt zum Beispiel von Abraham, Abraham sah meinen Tag und er freute sich. Hiob, der ja ein ganz stark religiöser Mensch war und seinen Glauben an Yahweh so auslebte, dass Gott sagte zu seinen Lebzeiten, es gibt keinen gerechteren auf Menschen auf der Welt, auf der Erde zu der damaligen Zeit. Und doch hatte dieser Hiob keine Gottesbeziehung. Er lebte Buchstabenreligion. Man kann es ähnlich sagen, vielleicht wie beim Paulus. Auch Paulus sagt nach dem Gesetz unsträflich. Ich habe mich bemüht, alles zu halten und ich war ein Muster von Pharisäer. Und dieser Hiob, der macht dann eine Gotteserfahrung. Der Hiob nach all seiner Not und dann kommt es auch zur Offenbarung Gottes in seinem Leben. Und er sagt dann schließlich, ich hatte bisher nur vom Hörensagen von dir vernommen. Jetzt aber hat mein Auge dich gesehen. Ich habe dich gesehen. Er hat Gott, eine Offenbarung Gottes gehabt zu Lebzeiten. Und Hiob bezeugt, dass er auch eines Tages sich aus dem Staub erheben wird und auferstehen wird. So stark war ihm diese Offenbarung. Und wir sehen das bei Daniel. Daniel spricht von der Auferstehung der Toten. Das war durch die Propheten vorausgesagt, immer wieder auch gesagt, prophezeit worden. Und dennoch lebte der Großteil der Menschheit, inklusive auch Israel, lebte nicht in Freudigkeit auf das Ereignis des Todes hin, sondern was wird aus mir? Seele, was wird aus dir, wenn du stirbst? Und das Neue Testament zeigt, dass die Menschen Furcht vor dem Tod hatten. Sie hatten Angst vor dem Sterben, Menschen insgesamt. Und dann kam Jesus und er hat eine wunderbare, herrliche Lösung geschaffen. Das ist sehr wenig und schwach ausgedrückt, aber ich möchte mit euch mal gerade lesen, Hebräer Kapitel 2. Hebräer Kapitel 2. Also da spricht es von unserem Jesus, Hebräer Kapitel 2, Verse 14 und 15, weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er in gleicher Weise daran Anteil gehabt. Also er sagt, weil du und ich fleischliche Wesen sind, Menschen, die einen fleischlichen Körper haben, so wurde auch er Mensch. Also wir sind Menschen, sterbliche Menschen auf dieser Erde, und so kam er auch in so einem Körper. Hat auch er in gleicher Weise daran Anteil gehabt. Warum tat er das? Um durch den Tod den zunichte zu machen, der die Macht des Todes hatte, das ist dem Teufel. Und um alle die zu befreien, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft, der Sklaverei unterworfen waren. Also er sagt hier, bei euch steht, der die Macht des Todes hat, das ist dem Teufel. Das ist nicht richtig übersetzt. Der griechische Grundtext sagt, der Teufel hatte die Macht des Todes. Die Bibel sagt, Jesus hat den Tod besiegt. Und in Offenbarung 1,18 sagt Jesus, dass er den Schlüssel des Todes und des Totenreichs hat. Das lesen wir gleich nochmal. Aber wenn wir hier schauen, Jesus nahm in gleicher Weise Menschengestalt an. Er wurde ein Wesen aus Fleisch und Blut. Warum? Damit er so wurde wie wir. Und es gab nur eine Möglichkeit. Er musste sterben als Mensch und dann von den Toten auferstehen, um so einen Weg für uns zu ebnen. Das heißt, wenn wir sterben, dass so wie er auferstand, auch wir die Garantie der Auferstehung haben. Das hat er, deshalb musste es geschehen. Ich habe letztes Jahr im April darüber gesprochen, warum musste Jesus auferstehen. Verschiedene Punkte, hört euch das einfach nochmal an, wenn ihr also Ostern 4.4.2010 nochmal reinhören wollt, warum Jesus auferstehen musste, ist auf unserem Download-Bereich die Predigt. So, aber heute, Jesus wurde Mensch, Fleisch und Blut, um durch den Tod, also durch sein eigenes Sterben, den zunichte zu machen, der die Macht des Todes hatte, das ist den Teufel. Und um alle die zu befreien, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Also Jesus kam, um dem Teufel die Macht zu nehmen, den Tod zu besiegen. Und dann schauen wir gerade noch mal rein, Offenbarung 1, Vers 18. Offenbarung 1, Vers 18. Da lesen wir ab Vers 17. Und als ich ihn sah, Johannes hat da ja auf Patmos die Offenbarung von Jesus, der ihm da erscheint. Und als ich ihn sah, sagt er, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine Rechte auf mich und sprach, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig in alle Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Hades, also des Totenreichs. Also er erklärt im Hebräer erstmal, er musste in den Tod gehen, er musste sterben als Mensch für unsere Sünden, weil die Bibel sagt, er ist nicht nur Gottes Sohn, sondern auch Menschensohn. Und er stand auf, um die Macht des Todes zu brechen, damit jeder, der jetzt an Christus glaubt, Christus nachfolgt, auch in diese Spur kommt. Wir werden zwar sterben, es sei denn, die Entrückung kommt vorher, dann werden wir verwandelt, aber normalerweise auch der gläubige Mensch stirbt. Aber in seinem Sterben liegt schon der Same, die Garantie, die amtliche Festlegung, die amtliche Festmachung. Du gehörst zu mir, deshalb hab keine Angst, wenn du stirbst. Wenn du stirbst, wirst du auferstehen. Du wirst leben in Ewigkeit. Wer an ihn glaubt, wird nicht mehr sterben. Wird nicht sterben, sondern leben in Ewigkeit. Und das ist der Unterschied. Hebräer sagt, sie hatten Furcht vor dem Tod. Und er kam, um alle die zu befreien, denen einen Ausweg zu bringen, die Furcht vor dem Tod hatten. Er kam, um diese Menschen zu befreien. Und Paulus hat dieses erlebt, wenn er schreibt, ich habe Lust abzuscheiden und beim Herrn zu sein. Er sagt, ich habe Lust zu sterben. Am liebsten würde ich schon lieber heute sterben und nicht erst morgen oder nächste Woche oder nächstes Jahr oder in 10 Jahren. Am liebsten würde ich heute schon sterben, denn ich möchte gerne an meinem Zielort sein. Versteht, für den Gläubigen an Christus hat der Tod seine Macht verloren. Und das denke ich, ich habe das ja immer wieder zwischendurch erzählt, auch mit meinem Opa. Mein Opa war ein sehr gläubiger Mann. Und ich will das trotzdem nochmal auferzählen, weil diese Hoffnung und dieses Leben in Christus, das erlebte auch meine Oma, dass sie lebten, diese Hoffnung in Christus war für sie so real, so Wirklichkeit. Und das hat uns total geprägt, auch als kleine Kinder. Weil als mein Opa dann im Sterbezimmer lag, und wir sitzen alle rum, er hat uns gerufen, er sagt, ich werde jetzt nach Hause gehen. Ich werde jetzt sterben. Ich werde also zu Jesus gehen. Da sagte er, kommt bitte alle ins Krankenhaus. Er lag dort, er war schwer krank, er hatte Magenkrebs. Er war in dieser Hitze in Paraguay, Südamerika, noch schlimmer als hier in Deutschland. Er war total durchgelegen und so weiter. Und dann kamen wir ins Krankenhaus, die ganze Verwandtschaft, die Familie. Wir saßen rum, standen rum und da war die Tür und hier das Bett und ich war so halb schräg, sah ihn und Richtung Tür. Und dann hat er uns ermahnt. Erstmal hat er davon gesprochen, welch eine herrliche Hoffnung er hat, dass er heute von uns gehen wird und dass er bei Jesus sein wird und dass wir eigentlich nicht trauern müssten, weil er geht ja nach Hause. Dann hat er alle die, die schon gläubig waren aus unserem Familienclan und Verwandtschaftsclan, dann hat er uns ermutigt, Christus treu zu bleiben, an Jesus festzuhalten. Und dann hat er noch sein Wort gerichtet an die, die noch nicht gläubig waren und ermahnte sie, wenn sie ihn mal wiedersehen wollten und wenn man sich treffen wollte, dann sollten sie sich doch bitte zu Jesus Christus bekehren und ewiges Leben empfangen. Und als er das so gesagt hatte, ich weiß gar nicht, ob er noch mit uns gebetet hat, das weiß ich jetzt nicht mehr. Aber dann, als er so fertig war mit seinem Abschied, dann so lag er da, sein Kopf geht nach rechts zur Tür. Oh, jetzt kommt Jesus, jetzt holt er mich. Und dann war er weg. Er sah ihn so, und das ist, was die Schrift sagt. Der Tod hat für uns seine Schrecken verloren. Der Tod hat seine Schrecken verloren. Wir müssen auf dem Sterbelager nicht mehr Angst haben. Seele, was wird aus dir? Es sei denn, wir sind Gläubige und wir leben vielleicht ein Leben, das nicht gemäß der Bibel ist. Wenn unser Leben in Unordnung ist, wenn wir in Untreue leben und diese Dinge, ich will das an einem schönen Ostersonntag jetzt gar nicht weiter hervorheben, ich will dir ja nicht noch den Rest des Tages verderben. Aber ich will dir sagen, da kannst du ja vom letzten Mal reinhören, flieh, flieh, lauf um dein Leben. Ja, wenn dein Leben nicht in Ordnung ist, dann musst du wirklich deine Beine in die Hand nehmen und dein Leben klären. Also auf jeden Fall für die, die sich Christus anvertraut haben und die mit ihm leben und die wissen, ich bin geborgen in ihm, ich bin in Sicherheit bei Jesus. Für diese Menschen hat der Tod wirklich seine Schrecken verloren. Du kannst auf dem Sterbelager liegen und du kannst, und ich habe manche Leute begleitet, und dann kannst du sogar Loblieder singen, weil du heimgehst. Du gehst ja nach Hause. Bei uns zu Hause, die Gläubigen sagten immer, dann endlich aus diesem Jammertal weg in das Land der Freude und des Friedens. Bei uns war das immer, diese Erde wurde immer Jammertal genannt. Also man nahm das doch ein bisschen sehr schwer, das Leben. Und das Leben ist manches Mal sehr schwer. Das Leben ist vielleicht auch nicht immer gerecht zu uns. Aber es gibt einer, der immer gerecht ist, Jesus Christus. Und einer, der uns für alle Zeit gerechtfertigt hat, das ist auch Jesus Christus. Und aufgrund seines Glaubens und aufgrund seiner Rechtfertigung haben wir die Garantie des ewigen Lebens. Wir wissen, wir sind vom Tod zum Leben durchgedrungen. Wir wissen, das ist vorbei. Wir wissen, wir müssen nicht Angst haben, wenn wir sterben. So, ich ermutige alle die da sind und sagen, ich habe noch nicht diese Beziehung zu Jesus. Nimm Jesus in dein Leben auf. Mach ihn zum Herrn deines Lebens. Werde von neuem geboren. Und dann wirst du dich irgendwann auch ruhig auf dein Bett legen können, wenn du nicht anders irgendwie weggeholt wirst von dieser Erde. Aber du wirst wissen, wenn du gehst, ich weiß, mein Erlöser lebt, ich werde ihn sehen von Angesicht zu Angesicht und ich werde leben in Ewigkeit mit ihm. Das ist eine Garantie. Aber dazu müssen wir Christus in unser Leben machen. Das kommt nicht durch einen religiösen Akt, sondern durch eine persönliche Aufnahme Jesu Christi. Es rettet dich keine Religion, auch nicht eine freikirchliche Religion. Sie kann dich nicht retten, sondern der Retter ist der Herr Jesus Christus. So, er hat also die Schlüssel des Todes und des Totenreichs, hat er gesagt. So, wir wollen einen weiteren Vers lesen. Kolosser Kapitel 2, Vers 12. Mit ihm sind wir begraben in der Taufe, in ihm auch auferweckt durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Also er sagt ganz klar, wir sind durch die Taufe begraben, unser alter Mensch. Wir sind aus dem Wasser hervorgekommen, rausgekommen nach der Taufe. Und Gott sieht diesen Akt, der da geschieht. Deshalb ist es so wichtig, dass wir auch durch Glauben und dann getauft werden, und zwar durch Untertauchen. Eine Besprengung ist keine Taufe, sondern es ist durch Untertauchen, weil der alte Mensch beerdigt wird und dann kommen wir hervor aus dem Wassergrab und Gott sagt, ihr seid jetzt dadurch, dass ihr diesen Gehorsamschritt gegangen seid, dass ihr euer altes Leben aufgegeben, gekreuzigt habt und jetzt das neue Leben in Christus angezogen habt, ihr seid jetzt schon mit ihm auferweckt. Und der Epheserbrief, Epheser Kapitel 2, Vers 6, setzt dem noch oben einen drauf. In Epheser 2, Vers 6 heißt es, ab Vers 4, Zusammenhang wegen, Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Übertretungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Siehst du, was da steht? Er sagt nicht, er wird uns lebendig machen. Er hat uns, die wir an ihn glauben, schon lebendig gemacht. Ich bin ein Erretteter, ich bin ein Erlöster, ich bin einer, der nicht mehr nur auf dieser Erde ist, sondern er sagt weiter, er hat uns mit auferweckt, Vers 6, und mitsitzen lassen in der Himmelswelt, in Christus Jesus. Also, er sagt, ihr seid auferweckt und er sagt, ihr seid jetzt schon in den Himmel versetzt. An der Stelle heißt es, unser Wandel ist im Himmel. Von dort erwarten wir unseren Herrn Jesus Christus. Gab es ein altes Lied, das gesungen wurde früher, also auch in pfingstlichen Kreisen. Ich war noch nie im Himmel, dennoch habe ich den Himmel in mir. In meinem Herz wohnt Jesus, er schenkt solches Glück auch dir. Ja, vor Freude könnte ich jubeln, denn mein Jesus, er ist hier. Ich war noch nie im Himmel, dennoch habe ich den Himmel in mir. Das musst du wissen, ist der Himmel in dir? Ist der Himmel in dir? Ist der Himmel noch nicht in dir? Dann kann das heute Abend geschehen. Auch du, der im Internet diese Worte zu Ostern hörst. Du kannst den Himmel in dir haben. Und nicht nur das, sondern was hier geschrieben steht, du kannst auch du bist mit auferweckt, wenn du Christus aufgenommen hast, begraben wurdest in der Taufe, aus dem Taufwasser hervorkamst, dann bist du mit auferweckt und er hat dich mitsitzen lassen, nicht er wird. Beachte, was in deiner Bibel steht, egal ob Luther oder eine andere Übersetzung. Nicht, er wird uns mitsitzen lassen, er hat uns schon mitsitzen lassen. Wir sind schon jetzt mit Christus in die himmlischen Örter versetzt. Wir sind nicht nur irdisch, wir sind auch in der geistlichen Welt. Und die Bibel zeigt uns ganz klar, dass wir zwar einerseits auf dieser Erde leben, aber dass wir andererseits auch in der geistlichen Welt leben. Also mir geht es so, ich lebe in beiden Welten. Ich lebe sowohl in dieser Welt als auch in der geistlichen Welt. Und das ist es, was die Schrift uns sagt. Er hat uns mit auferweckt. Er hat uns mitsitzen lassen. Aber nicht nur, dass er uns jetzt da hingesetzt hat und sagt, naja, nun sitz mal und wart. Schauen wir mal, was dann kommt. Nein, sondern er hat auch seine Kraft in uns hineingelegt. Es gab nämlich eine mächtige Kraft. Dynamis ist das Wort. Eine Dynamiskraft. Da kommt das Wort Dynamit her. Er hat eine Sprengkraft, die die Ketten des Todes sprengt. Eine Sprengkraft, die Gräber öffnet und auseinandergehen lässt. Eine Sprengkraft, die Gräber öffnet. Wir wissen nach der Auferstehung Jesu, dass die Gräber auch in Jerusalem sich öffneten und die verstorbenen Heiligen in der Stadt den Leuten erschienen. Und manche waren sehr erschrocken, dass auf einmal Oma und Opa da war, die doch schon lange beerdigt war. Versteh? Das ist alles geschehen. Das ist diese Sprengkraft Gottes. Und wir lesen da in Epheser Kapitel 1, das hast du erst schon mal vorgelesen, am Anfang des Gottesdienstes. Er hört und lobt sie in Epheser 1 über ihren Glauben und ihre Liebe zueinander, ihre Liebe zum Herrn Jesus Christus. Und er sagt, das bringt mich dazu, sagt Paulus, ich höre nicht mehr auf, Gott zu danken für euch, in meinen Gebeten, an euch zu denken. Und dann sagt er, Vers 17, ich bete, dass der Vater der Herrlichkeit euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung zur Erkenntnis seiner selbst. Das was heißt das? Ich möchte, dass der Heilige Geist Gottes, der Heilige Geist der Weisheit und der Offenbarung euch Jesus Christus vor die Augen malt. Ich möchte, dass ihr ihn erkennt. Denn was sagt Jesus in Johannes Kapitel 17, Vers 3, glaube ich, ist es. Er sagt, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Nicht die Annahme einer Religion, irgendeiner sonstigen Religion, nicht die Annahme einer kirchlichen Religion oder einer freikirchlichen Religion, auch nicht die dass du sagst, ich gehöre zur Citykirche. Das ist nicht, was dich rettet, sondern die Erkenntnis Jesu Christi. Das ist das ewige Leben, sagt Jesus, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das ist Leben. Alles andere ist Religion. Wenn wir ein Leben führen, auch ein christliches Leben führen, aber Jesus nicht in unserem Leben ist, nicht der Mittelpunkt ist, nicht der ist, mit dem wir reden und sprechen. Wir haben ja früher viele alte Hymnen und Lieder gesungen. Da war zum Beispiel eines dieser, zumindest in unserem Siegesklang aus der pfingstlichen Richtung, aus der ich komme, Walter Waldvogel, Ladon und so weiter. Also wir haben zum Beispiel war so ein Und er geht mit mir. Und er spricht mit mir. Und er sagt mir, Kind, du bist mein. Hey, kennst du das im Alltag? Dass Jesus da ist und sagt, hey, du gehörst zu mir? Was sagt der Römerbrief? Römer sagt, der Heilige Geist bezeugt unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wir dürfen in uns ein Zeugnis haben. Wir dürfen in uns ein Wissen haben. Wir dürfen uns eine Garantie haben, die uns jeden Tag begleitet. Und die Stimme unseres Hirten, meine Schafe, sagt Jesus, die hören meine Stimme. Wir folgen nicht einer Religion. Gott behüte uns vor Religion. Gott behüte dich vor Freikirchenreligion. Das ist alles Tod. Religion bringt nie Leben, auch christliche nicht, bringt immer nur Tod. Der Einzige, der Leben bringt, ist Jesus. In ihm war das Leben. Und das Leben ist das Licht der Menschen. Und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Und wenn du mit Jesus gehst, dann wird die Finsternis dich nicht ergreifen können. 1. Johannes 5, 18 sagt, wer aus Gott geboren ist, den tastet der Teufel nicht an. Weil wir geschützt sind in Gott. Weil wir in Sicherheit sind in Gott. Aber wir müssen uns auf seine Seite stellen. Wir müssen mit ihm gehen und uns zu ihm halten. Und er sagt, ich bete. Paulus sagt, ihr habt eine ungeheure Liebe zueinander. Euer Glaube ist total super. Also, was mir hier auffällt, manches Mal geht es ja Leitern so, wie der Herr sagt an anderer Stelle, oder wie der Apostel sagt an anderer Stelle, sagt, macht euren Lehrern, euren Leitern keine Probleme. Macht ihnen nicht das Leben schwer, damit, wenn sie vor Gott kommen, nicht mit Seufzen, mit, oh Gott, wie lange geht das denn noch? Dass sie nicht so kommen, sondern Gott will eigentlich, dass jeder Leiter und Hauszerleiter und so, auch Teamleiter oder wer auch immer, er will, dass wir vor Gott kommen können und wir sagen, ich danke Gott alle Zeit für euch. Ihr seid so toll in der Liebe zueinander, ihr seid so toll im Glauben zueinander, in dem Helfen miteinander, in dem Stützen miteinander. Paulus sagt, und jetzt bete ich, dass diesen Jesus, dass ihr den noch mehr erkennt. Denn man kann ja auch das ganz schön religiös leben. Wir sind alle lieb zueinander, kein böses Wort. Wenn du ein böses Wort sagst, 5 Euro, merkt dir das. Und wenn jemand ein paar Mal 5 Euro zahlt, dann wird er schon versuchen, zumindest äußerlich lieb zu sein, auch wenn er innerlich kocht. Also es geht nicht um Religion. Jetzt sind wir alle lieb. Oh, wie schön, dass du da bist. Drück, klopf, klopf. Halleluja. Ah, Schwester. Oh, du bist ja schön. Riechst ja auch gut. Gottes Parfüm, welches ist das? Und so. Wir lächeln. Das ist ja kein Leben aus Gott. Das ist freundschaftlich. Das kann jeder draußen auch so machen. Ja. Weißt du, was ich meine, oder? Es geht um Leben. Es geht aus einer Beziehung mit Jesus heraus, lebe ich zu dem Nächsten hin. Aus einer Beziehung mit Jesus heraus, lebe ich mit dem Nächsten. Aus einer Beziehung mit Jesus lebe ich zu Gott. Ich lebe nicht Religion, ich lebe wahres Leben. Verstehst du, dazu sind wir berufen. Und er sagt dir, ich bete, ja, die Liebe ist da, euer Glaube ist da. Wow, ihr seid einfach Spitzenleute. Jetzt bete ich, dass der Geist der Weisheit und Offenbarung noch mehr Gelegenheit bekommt, euch zu offenbaren, wer er ist, zur Erkenntnis seiner selbst. Also ihn zu erkennen. Ihn zu erkennen, dass ihr seht, wer ist dieser Jesus? Wie bist du Herr? Alle Facetten. Er erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr wisst. Da brauchst du Erleuchtung. Verstehst du? Du kannst theologisch wissen, aber du kannst auch im Herzen mit deinen geistlichen Augen wissen. Und das ist ein Riesenunterschied. Theologisches Wissen wird dir nicht unbedingt Frieden geben. Aber wenn du theologisch weißt, aber auch im Herzen weißt und glaubst, dann wirst du eine Standfestigkeit haben. Und Paulus sagt, ich bete dafür, dass der Herr erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung. Also wozu seid ihr berufen? Ihr sollt erkennen, was eure Berufung ist. Ihr sollt erkennen, wo eure Reise hingeht. Ihr sollt erkennen und wissen, ihr seid schon jetzt in die himmlischen Örter versetzt. Ihr sollt schon jetzt wissen, dass ihr in dem Christus Macht habt über alle Gewalt der Finsternis. Ihr sollt das jetzt wissen. Dass ich bete, dass das bei euch so eine Offenbarung wird, dass ihr es erkennt. Und dass ihr den Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen erkennt. Dass du weißt, was durch Jesus in dich hineingekommen ist. Weil die Bibel sagt, weil wir Christus gehören, alles ist euer, weil ihr gehört Christus. Weil wir an ihn glauben, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Und er sagt in der Schrift, er sagt, ihr seid Erben Gottes und Miterben Christi. Gott hat uns das gleiche Erbteil gegeben wie seinem Sohn. Ihr seid Miterben des Jesus Christus. Ihr seid Erben Gottes. Gott hat uns jetzt schon zu Erben gemacht. Er sagt nicht, ihr werdet Erben sein. Ihr seid schon jetzt Erben. Ihr seid schon jetzt in die himmlischen Örter versetzt. Ihr seid schon jetzt auferweckt. Wenn du also dich hinlegst zum Sterben, dann weißt du, eigentlich sterbe ich nicht, denn in Wirklichkeit bin ich ja schon auferweckt. In Wirklichkeit bin ich schon in die himmlischen Örter versetzt. Ich bin dort mit Christus verbunden. Und dann heißt es hier weiter, dass ihr also das erkennt, dieser Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen. Und was die überschwängliche Größe seiner Dynamis, seiner Kraft, das ist das Wort Dynamit, an uns oder hinein uns, in uns hinein, den Glaubenden ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke, nach der Macht seiner Stärke, seiner Kratos, Kratos ist da dieser Macht, Kratos ist Herrschaft, er übt Herrschaft aus und er sagt, er hat die Kraft in uns hineingelegt, die Kraft, die Herrschaft lebt, die Kraft, die Herrschaft ausübt. Wir sind nicht mehr Leute, die vom Teufel gegängelt werden sollen und seinen Gefallen ausführen. Nein, wir sind dazu berufen, Herrschaft und Stärke und Kraft auszuleben. Und Paulus sagt, ich bin manchmal schwach am Leib, am Körper bin ich schwach. Aber er sagt, dann, wenn ich schwach bin, dann merke ich, wie diese Dynamis in mir sich freisetzt. Weißt du, Sprengstoff nützt überhaupt nichts, wenn du ihn irgendwo sicher verwahrst. Aber lass ihn mal frei, zünde ihn mal, dann macht es einen riesen Bang. Dann knallt es. Und das ist es, was er sagt. Diese Kraft, diese Sprengkraft, die Tod und die Sünde und die Anfechtung und diese Dinge, diese Kraft, die in euch ist, ist in der Lage, das wegzusprengen aus deinem Leben. Diese Kraft ist in der Lage, eine Energie in dir freizusetzen, dass dich diese Dinge nicht mehr runterreißen, dass dich diese Dinge nicht mehr zu Fall bringen, sondern du herrsche darüber. Du herrsche darüber. Und das ist es, was der Herr sagt, allein schon in 1. Mose steht schon geschrieben, bei Kain und Abel, Da heißt es, bei uns steht ja geschrieben, dass Gott zu dem Kain sagt, wenn du nicht im Guten bist, dann lauert die Sünde vor der Tür. Steht ja sogar nicht, wenn du nicht im Guten bist, dann lauert sie nicht mehr vor die Tür, dann ist die Sünde schon drin. Verstehst du, was ich meine? Aber es steht auch im Hebräischen, das hat unser Rabbi uns damals beigebracht, im Hebräischen steht geschrieben, wenn du im Guten bist, dann erhebst du deinen Kopf, dann gehst du fröhlich durch die Welt, dann geht es dir gut. Du sagst, wow, und wenn zwischen dir und Gott alles stimmt, wenn du sagst, ja, ich lebe ein Leben verborgen mit Christus, dann kannst du deinen Kopf erheben und gerade durch die Welt gehen. Und das sagt er dem Kain. Und dann sagt er, bist du aber nicht im Guten, Kain? Hast du Dreck am Stecken, auf Deutsch gesagt. Hast du Dreck am Stecken, Kain? Dann, bei uns steht, dann lauert die Sünde vor der Tür. Aber im Hebräischen, das Wort für Sünde und Sündeopfer ist dasselbe Wort. Und das, im Hebräischen heißt es wortwörtlich, bist du nicht im Guten, vor deinem Zelteingang, das Opferlamm ein Lagernder. Also zu Deutsch, wenn du nicht im Guten bist, vor deiner Tür ist ein Lamm, du kannst es opfern. Der Alttestamentler konnte ein Blutopfer bringen zur Bedeckung seiner Sünden. Und dann heißt es weiter, das Sündopfer vor deiner Tür ein Lagernder, du herrsche in ihm. Du herrsche in diesem Lamm. Herrsche, du kannst herrschen, wenn du das Opfer in Anspruch nimmst für dich, dieses Lamm, das Blut dieses Opfers für dich in Anspruch nimmst, dann wird deine Sünde bedeckt im Alten Testament. Im Neuen Testament durch Jesus wird die Sünde getilgt, ausgelöscht, nicht nur bedeckt. Und jetzt sagt er, aber dieser Satz, den finde ich so stark. Wenn du dieses Opferlamm in Anspruch genommen hast, und ich glaube, die meisten heute haben Jesus angenommen in ihrem Leben. Du hast ihn angenommen, du hast das Opferlamm für dein Leben in Anspruch genommen, zur Erlösung für dein Leben. Und jetzt sagt es Gott zu Kain, herrsche in diesem Lamm. Du herrsche in ihm. Und das ist es, was Gott uns im Neuen Testament sagt. Christus ist in dein Leben gekommen. Christus ist mit seiner Dynamis und mit seiner Kratos, mit seiner Herrschaft, Macht in dir. Herrsche in ihm. Herrsche in deinem Opferlamm. Herrsche in dem auferstandenen Jesus Christus. Du kannst in ihm regieren. Du musst dich nicht regieren lassen. Du musst dich nicht beherrschen lassen, sondern du regierst und du herrschst. Das ist es, was die Schrift uns erklärt. Hallo? Und das müssen wir verstehen. Weißt du, woran du merkst, ob du erleuchtete Augen hast oder nicht darüber? Wenn du sagst, ja, es steht geschrieben, in ihm kann ich herrschen und in mir ist alle Kraft der Dynamis. Ja, Dynamitkraft ist in mir. Ja, dann verstehe ich nicht, wenn die Dynamitkraft in mir ist, warum liege ich denn am Boden? Wenn doch Kratos Herrschaft in mir ist, dann verstehe ich nicht, warum gehe ich immer und falle auf die Anfechtungen doch wieder rein. Ich weiß nicht, ja. Und ist diese Herrschaft in dir, fragst du sie? Ja, sie ist in mir, aber ich weiß nicht, warum sie nicht wirkt. Verstehen? Dann weißt du, du hast es nicht erkannt, du hast theologisch gehört, dass das ein Fakt ist, der Tatsache ist. Aber wenn du erkannt hast mit deinen Augen, dass du in Christus herrschen kannst, dann kommt der Umstand an dich heran und du sagst, nein, Christus ist mein Leben, Sterben ist mein Gewinn. Dann kommt Anfechtung, du sagst, nein, in Jesu Namen, ich weise das zurück. In ihm überwinde ich mehr, denn in mir ist Kratos Macht, Herrschaftsmacht. Das hat er alles in uns hineingegeben. Verstehst du? Und das müssen wir. Und dann kommt vielleicht jemand und ist lieblos zu dir. Und du sagst früher, naja, ich werde ihn links liegen lassen. Natürlich liebe ich ihn mit der Agape-Liebe, aber nicht mehr mit der Filio-Liebe. Aber er wird schon zu spüren kriegen, wie er sich mir gegenüber benommen hat. Aber Halleluja, Herr, danke, dass du mit deinem Blut ja alles deckst. Wir sind ja fürchterlich fromm manchmal. Weißt du, wenn derjenige dich beleidigt, dann sagst du großzügig, ich rechne das gar nicht zu. Ich meine, du gehst nicht zu der Person und sagst, rechne ich dir nicht zu, etchi-betchi. Das meine ich jetzt nicht. Ich meine, das ist nicht Ausübung von Herrschaft. Sondern du übst Herrschaft aus, Macht in dir aus, indem du sagst, ich rechne das nicht zu. Weil die Liebe Gottes, ist sie ausgegossen in unser Herzen? Ja, sie ist ausgegossen. Also, wenn dich jemand beleidigt, wenn ich dich beleidigen würde, furchtbar, dieser Pastor, und das will ein Pastor sein, hat mich beleidigt, hat mir wehgetan. Ja? Ich glaube, der Pastor muss in Ausrichtung. Soll ich dir mal sagen, wer in Ausrichtung muss? Du, weil du beleidigt bist. Du musst in Ausrichtung. Du musst was klären in deinem Leben. Dadurch, dass du dich kränken und beleidigen lässt, zeigst du, dass du nicht in göttlicher Ausrichtung lebst. Cleansing Stream, Kapitel 1. Haben wir doch alle schon gehabt, nicht wahr? Cleansing Stream 1, in Ausrichtung. So, wir drehen das immer, ja, der muss in Ausrichtung kommen. Nein, wenn du dich darüber aufregst, zeigt es, dass du nicht in Ausrichtung lebst. Ich meine, dein Glück und dein Heil und dein Frieden in Jesus kann doch nicht abhängen von dem Verhalten eines anderen. Überleg mal, wenn dein Heil und dein Frieden und deine Ruhe und dein Glück davon abhängen würde, ob dein Pastor immer nett ist, entschuldige bitte, dann wärst du wirklich ein armes Früchtchen, werdet mir zugerufen. Ich hätte fast gesagt Suppenhuhn, aber gut. Wir Früchtchen. Dann wärst du ein armes Früchtchen. Verstehst du? Denn der Pastor ist nicht lieb, bin ich gezwungen, gekränkt zu sein. Nein, bist du gar nicht. Du kannst ihn jetzt noch mehr lieb haben, ihn noch mehr ehren und sagen, Herr, segne ihn, Herr. Oh Herr, danke, dass du ihn benutzt, dass ich so richtig sterben kann. Aber so weit musst du jetzt nicht gehen. Aber vielleicht hilft es dir. Zumindest, wir können herrschen. Wir sagen, nein, versteh mal, Dynamit. Es ist doch nicht so, wenn irgendwo jemand einen Tunnel durch einen Berg treibt, dass es in eine Tour nur explodiert. Bang, 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 bang. Was, dafür ist Dynamit da. Die haben kistenweise Dynamit. Ja, wir sprengen alles nacheinander in die Luft. Wir haben ja genug davon. Nein, nein, das wird gezielt eingesetzt. In dir ist Dynamitkraft. Durch Jesus Christus, durch die Auferstehung Christi, ist in dich Dynamitkraft hineingelegt, so dass wenn ein Berg, eine Hürde, ein Ding in dein Leben kommt, das du nicht meistern kannst, dass du die göttliche Dynamitkraft in dir aktivieren kannst und sagst, das sprenge ich jetzt weg in Jesu Namen. Im Glauben spreche ich zu diesem Berg, hebe dich weg und er wird gehen. Wenn du nur theoretisch glaubst, theologisch glaubst, dann geht es dir wie dieser Frau. Die hat sich ständig geärgert. Sie hat ein wunderschönes Haus, aber vor ihrem Haus war ständig ein Hügel, der höher war als das Haus. Und sie hätte, wenn dieser Berg nicht wäre, dann hätte sie schön in die Weite schauen können. Aber dieser Berg störte sie. Und dann hat sie gelesen in der Bibel, wenn du zu diesem Berg sprichst, hebe dich weg, dann wird er weggehen. Und dann hat sie abends, bevor sie ins Bett ging, sie ging vor die Tür und sagt, du Berg, ich befehle dir im Namen Jesu, du gehst weg. Morgen früh, wenn ich erwache, bist du nicht mehr da. Und am nächsten Morgen wachte sie auf und sie geht vor der Tür, der Berg war da und sie sagt, habe ich mir doch gleich gedacht. Das ist nicht Glaube. Verstehst du? Das ist nicht Glaube. Das ist nur ein Fürwahrhalten von Tatsachen oder von Worten. So, das ist ein Riesenunterschied. So. Und ich glaube auch nicht, dass du diesen Berg jetzt wirklich wegschieben könntest. Überleg doch mal, wenn der grundbuchmäßig deinem Nachbarn gehört und dort eingetragen ist. Du kannst doch nicht das fremde Eigentum an der Leute wegbewegen. Das Eigentum an der Leute oder dein, das für dich fremdes Eigentum. Das kannst du ja nicht machen. So, also wir merken, Jesus spricht hier von geistlichen Dingen. Er spricht davon, die wir bewegen. Und in uns ist diese Kraft. Paulus sagt, ich bete, dass eure Augen geöffnet werden, dass ihr das erkennt. Nicht nur, dass euer Hirn davon besetzt ist, sondern dass ihr mit eurem inneren, geistlichen Augen, mit eurem Geist erkennt. Was sagt die Bibel? Geglaubt wird womit? Mit dem Herzen. Römerbrief. Die meisten Leute glauben mit dem Verstand. Und dieser Glaube geht eben auch nur so weit wie der Verstand. Das, was man verstandesmäßig für möglich hält, dem folgt man und dann hat man auch Zeugnis, ja, oh, das ging alles ganz gut. So, wie sagt jemand, damit sage ich jetzt nichts gegen Tabletten einnehmen, ich sage manchen Leuten, du nimmst sie ein. Aber wie sagt jemand, ach, der Herr ist mein Arzt und das glaube ich. Und dann hat sie sich also zwei Schmerztabletten reingehauen und sagt, da habe ich die Tabletten genommen, habe gebetet und die Schmerzen waren weg. Ja, ich meine, du weißt natürlich jetzt nur nicht, wovon sind sie jetzt verschwunden. Also ein wirkliches Zeugnis hast du da halt immer noch nicht so. Aber ich sage mir dann, Hauptsache deine Kopfweh sind weg und du kannst wieder vielleicht dich auch auf Jesus mal konzentrieren. Aber so, lesen wir das noch zu Ende. Er sagt hier, also Er erleuchte die Augen, dass ihr kennt, was der Reichtum der Herrlichkeit in den Erben, seines Erbes in den Heiligen ist, was die überschwängliche Größe seiner Kraft in uns den Glaubenden ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Diese, und jetzt sagt er, wie manifestiert sich diese Kraft? Die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu Rechten in der Himmelskraft gesetzt hat. Hoch über jede Macht und jede Gewalt und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch im zukünftigen genannt werden wird. Also er sagt, die Kraft, die in uns ist, sie ist wirklich vorhanden, Realität, weil Gott das in uns hineingelegt hat. Wenn du gläubig wirst, wenn du Jesus aufnimmst, von neuem geboren wirst, du lässt dich taufen, du wirst auferstehst zu einem neuen Leben in Christus, dann ist diese ganze Dynamis und Macht und Autorität in dich hineingelegt. Das ist alles in dir. Diese Kraft ist da. Und er sagt, das bete ich, dass ihr das erkennt. Und er sagt, wie sieht denn diese Kraft aus, die in euch ist? Er sagt, diese Kraft hat Jesus, der 3 Tage, sein Körper war im Grab dieses reichen Mannes, und Jesu Geist, er war im Totenreich, sagt uns 1. Petrus 3. Dort hat er gewartet, bis er am 3. Tag auferweckt worden ist. Da ist ja die Frage, wo war Jesus zwischen Kreuzigung und Auferstehung? Steht in der Bibel geschrieben, er war im Totenreich. Zuerst ging er, 1. Petrus 3, ging er in das Totenreich, weil er unsere Sünde auf sich genommen hatte, kam er in das Totenreich der Verdammten. Also da heißt es in 1. Petrus 3, die damals, als Noah die Arche bauten, er sagt zum Beispiel diese Menschen, die als Noah die Arche bauten und dann wurden, und sie in der Flut untergingen und wegen ihres Unglaubens kamen sie an diesen Ort. In der Bibel gibt es 2 Orte, oder gab im Alten Testament 2 Bereiche, wo Verstorbene hinkamen. Da gab es einmal den Hades, das ist für die Ungläubigen. Also dieser Block ist der Ungläubigen-Block. Also hier, ihr seid jetzt alle im Totenreich und wartet aufs Gericht. Dieser Block, da er zu meiner Rechten sitzt, ist im Paradies. In Abrahams Schoß. Dieser Block ist in Abrahams Schoß. So. Als Jesus starb, dann nahm er alle unsere Sünden auf sich. Ist das richtig? Allen Schmutz, allen Dreck, alle Sünden der Welt. Und die 1. Petrus 3 sagt, und dann ging er in den Hades, in das Totenreich, wo die ungläubig Verstorbenen sind. 1. Petrus 3, 17, 18 und so weiter und so fort. Könnt ihr mal zu Hause lesen. So, er ging dorthin und dann heißt es, er hat diesen, die dort waren, gepredigt. Aber das ist nicht richtig. Es heißt, er hat es proklamiert. Er hat dort gesagt, ich bin da. Ihr habt nicht glauben wollen, hier bin ich. Aber er blieb bis zum Ostersonntag, blieb er in diesem Hades, in diesem Totenreich. Da war es der reiche Mann drin, all die Ungläubigen, der Kain wahrscheinlich, wenn er sich nicht bekehrt hat, und all diese Leute, die sind da, sind in diesem Hades, den gibt es heute noch, dieser Hades-Bereich, da ist Hitler drin, Mussolini, Stalin, Lenin, Voltaire und all die Gottlosen, die in unserer Gesellschaft und in den vergangenen Jahrhunderten gelebt haben, all diese Leute, die sich nicht zu Christus bekehrt haben, all die Leute, die im Leben Gott, den alleinigen Herrn, abgelehnt haben, diese sind alle in dem Totenreich. Das ist eure Gesellschaft, wenn ihr sterbt. Und das ist der reiche Mann, der stirbt, erstmal der Lazarus, da heißt es, und die Engel kamen, und die Engel trugen diesen Mann in Lazarus' Schoß. Was heißt denn Lazarus' Schoß? Das heißt, alle Gläubigen sitzen jetzt was habe ich da? Auf Abrahams Schoß. Oh, nein, nein, nein. Dankeschön. Also, die Engel nehmen den armen Lazarus und bringen ihn zu Abrahams Schoß. Was heißt das? Heißt das jetzt, jedes Mal, wenn ein Gläubiger starb und zu Abraham kam, wurde Abrahams Knie länger, damit ein Nächster wieder Platz hatte und dann immer weiter die Bühne ausgefahren? Nein, das heißt ganz einfach, er kam in diesen Bereich rein, wo die Gläubigen sind. Jesus sagt zum Beispiel dem, der sich am Kreuz neben ihm bekehrt, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Oder auch, eigentlich heißt es, wahrlich, ich sage dir heute, du wirst mit mir im Paradies sein. So, Obwohl das andere auch stimmt, könnte ich sagen, weil er ja als ein Gottvertrauender starb. Die kamen in Abrahams Schoß. Die anderen, die Ungläubigen, in den Hades. Und das ist auch heute noch so. Aber dann, als Jesus aufstand am Ostermorgen, dann ging er zu Abrahams Schoß, ins Paradies, zu den gläubig Verstorbenen. Und denen heißt es, 1. Petrus 4, die ersten Verse, denen hat er Evangelium verkündigt. Frohe Botschaft. Ich bin da, euer Erlöser ist da, mein Blut ist geflossen, nie wieder ein Opfer. Und dann sagt uns die Schrift, dann nahm Jesus diese ganze Gesellschaft, sie war Gefangenschaft, wir haben erst gelesen, alle waren in der Gefangenschaft des Todes durch Satan, Offenbarung 1,18, Jesus hat den Schlüssel weggenommen vom Satan, des Todes und des Totenreichs. Dann nahm Jesus diese Gefangenschaft, führte sie zu Gott, nahm sein Blut mit ins Allerheiligste, das musste er präsentieren. Auf dem Weg, habe ich euch ja mal alles länger erklärt, nur als Auffrischung eures Gedenkens. Dann kommt er auf dem Weg, als er diese Gefangenschaft, also diese gläubig Verstorbenen, das Paradies, Abrahams Schoß, dieser ganze Bereich, als er sie zu Gott bringen will, mit seinem Blut, da hat er dann gesehen, beim Grab, da sitzt die Maria. Und sie weint. Und dann stoppt er die ganze Reisegesellschaft. Er geht zu dieser Maria hin und sagt, Maria. Sie denkt, es ist der Gärtner. Schließlich erkennt sie ihn und sie sagt, Rabuni. Und dann will sie seine Füße anfassen. Und dann sagt Jesus, nein, fass mich nicht an. Ich bin noch nicht bei meinem Vater gewesen. Aber ich gehe hin zu meinem Vater jetzt. Und so weiter. Dann ist Jesus, hat er die Reise fortgesetzt. Er hat die Gefangenschaft, die gläubig Verstorbenen des Alten Testaments, in den Wohnbereich Gottes hineingebracht. Dann hat er sein Blut ins Allerheiligste gebracht. Haben wir in den vergangenen Wochen öfter drüber gesprochen, auch mit Stiftshütte und diesem ganzen Bereich. Das hat er dort gemacht. Und dann ist er zurück auf die Erde gekommen und hat 40 Tage mit seinen Jüngern gelebt. Man sagt sich ja, woher wusste denn der Petrus, dass Jesus da im Totenreich jetzt war, während er zwischen Kreuzigung und Auferstehung? Ganz einfach, Jesus lebte 40 Tage dann mit den Jüngern auf der Erde. Dann hat er dem Petrus erklärt, Petrus, ihr habt damals nicht geglaubt. Er hat gesagt, ich habe euch gesagt, ich werde auferstehen. Sie haben es nicht begriffen. Aber jetzt auf einmal war er da. Das Interessante ist auch, die Maria durfte nicht anfassen, weil er war noch nicht im Allerheiligsten mit seinem Blut gewesen. Jetzt war er zurückgekommen, um 40 Tage mit seinen Jüngern zu bleiben. Und dann ist der ungläubige Thomas, sagt er, komm, leg deine Hand in meine Wunden und du siehst, ich bin es. Also man konnte ihn anfassen, dann aß er mit seinen Jüngern, dann hat er Gemeinschaft mit seinen Jüngern, dann hat er mit ihnen 40 Tage Bibelstudium gemacht. Das heißt, er legte ihnen die Schriften aus, von Mose über die Propheten und so weiter, Psalmen, er legte ihnen die ganzen Schriften aus, in diesen 40 Tagen legte er ihnen die Schriften aus, was ihn betraf im Alten Testament. 40 Tage intensiv Bibelstudy mit Jesus. Das war das Vorrecht dieser Jünger, die dort mit ihm diese 40 Tage waren. Ich finde das ganz fantastisch. So, und er lehrte sie und sie verstanden diese Dinge. Und dann hat er natürlich auch dem Petrus gesagt, guck, ich bin natürlich, mein Körper lag da bei dem Reichen im Grab, aber mein Geist, er heißt ja, gerichtet nach dem Fleisch, sagt 1. Petrus 3, lebendig gemacht nach dem Geist. Warum konnte Jesus diesen Ort, diesen Hades wieder verlassen? Weil er selber nie gesündigt hat. Er hat ja nur stellvertretend die ganzen Sünden der Menschen auf sich genommen. Aber er selbst hat nicht gesündigt. Er selber hatte einen sauberen Geist. Er sagt nämlich kurz vor seiner Hinrichtung, der Fürst dieser Welt, Satan, kommt und er hat nichts an mir. Er hat keinen Haken in mir. Er hat nichts, wo er mich festhalten kann. Ich sterbe für die Menschen, für ihre Sünden. Ich nehme die Strafe auf mich. Aber mich selber wird der Satan nicht halten können, weil er an mir keinen Angelhaken hat. In mir hat er keinen Punkt, wo er mich festhalten kann. Er kann mich nicht einer Sünde beschuldigen. Aber Jesus musste diese drei Tage bleiben, wie es die Propheten vorausgesagt haben. Und er war dort im Totenreich. Und dort, dann als er auferstand am Ostermorgen, als er aufstand und dann auch die Herrschaft proklamiert hat und gleich zu den gläubig Verstorbenen in Paradies Abrahams Schoß ging, dann hat er gleich da, als er aus dem Totenreich rauskam, das erste, was er kam, der hat Satan den Schlüssel weggenommen und hat gesagt, so, und jetzt habe ich die Autorität. Schlüssel heißt Herrschaft haben, Autorität. Das heißt nicht, er lief da mit dem Schlüsselbund rum. sondern es ist tatsächlich Herrschaft. Schlüsselgewalt bedeutet Herrschaftsgewalt. Satan hatte für immer die Herrschaftsgewalt über den Todesbereich verloren. Und deshalb sagt die Schrift, wer in ihm stirbt, wird in Wirklichkeit nicht sterben, sondern leben in Ewigkeit. Wer an ihn glaubt, wird nicht mehr sterben. Ist doch fantastisch, ist doch herrlich. Und das müssen wir mal begreifen. Wir müssen begreifen, wir sind schon jetzt in die himmlischen Örter versetzt. Wir müssen wissen, in mir ist Dynamiskraft. Du musst nicht und bist nicht, du solltest nicht ein Opfer sein. Du solltest nicht sagen, oh, alles ist so schwierig im Leben. Nein, in dir ist Dynamis, in dir ist Sprengkraft. Sprengkraft stärker als die Röhren in die Felsen treibt. Er sagt, diese Kraft, das ist die, die Jesus aus dem Totenreich holte. Das ist die Kraft, die seinen Körper, der da in dieser Höhle lag bei dem Reichen im Grab. Dieser Körper wurde verwandelt in Unverweslichkeit, weil Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht sehen. Und diesen neuen Körper, den Jesus hatte, damit ging er durch die Türen. Auf einmal war er im Raum, selbst wenn alles verschlossen war. Und er stand im Raum, auf einmal war er wieder weg. Scotty Beeman, denkst du vielleicht. Nein, er war verschwunden. Er konnte sich manifestieren oder auch ganz einfach wieder unsichtbar sein. Verstehst du? Das ist diese Kraft, die hat den Körper verwandelt, sie hat den Jesus aus den Toten geholt, sie hat den Satan besiegt, ein für alle Mal. Und die Autorität und die Herrschaft und die Macht gehört unserem Christus. Und er sagt, wir herrschen mit ihm zusammen. Du bist kein Opfer mehr. Wenn du dich als Opfer gibst, dann musst du das aufhören. Und wenn du Christus nicht hast, nimm Jesus in dein Leben auf. Folge ihm nach. Aber dann weißt du, wenn du Jesus hast, von neuem geboren wirst, dann weißt du, Dynamis ist in dir. Und dann weißt du, du bist unter Kratos göttlicher Herrschaft. Und dann weißt du, dass Jesus gesagt hat, ich gebe euch Macht auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die gesamte Gewalt des Feindes, nichts wird euch beschädigen. 1. Johannes 5,18, wer aus Gott geboren ist, der Arge tastet ihn nicht an. Wenn der Arge uns aber belügen kann und der Arge kommt und sagt, ja, du bist noch nicht so weit, bei dir darf ich noch, bei dir kann ich noch. Wenn du das dann glaubst, dann wird er dich natürlich antasten. Aber du musst sagen, nein, ich bin unantastbar. Ich gehöre zu einer himmlischen Majestät. Ich gehöre zu dem König der Könige. Und in ihm bin ich in Sicherheit. Teufel, lass die Finger von meinem Leben. Und da der Teufel dich nicht selber angreifen kann, wird er es immer über Menschen tun. Er wird Menschen, dass sie dich verletzen sollen. Menschen, dass du dich an ihnen ärgerst. Aber was sagt Jesus? Wenn jemand im Licht wandelt, der eckt nicht an, der stößt sich nicht. Wenn wir sagen, die machen mir nur Probleme und Schwierigkeiten, das heißt, du eckst wo an. Jesus sagt, das ist ein Beweis, dass bei dir selber was nicht stimmt. Es ist nicht der andere, bei dem du angeeckt bist, sondern Jesus sagt, du hast ein Problem. Würdest du im Licht wandeln, würdest du diesem Anecken ausweichen oder du würdest lieben und vergeben und all diese Bereiche. So, das ist der Unterschied. Versteht ihr, was ich meine? Gut. Also, diese Kraft, die ihn aus den Toten holte, die ihn verwandelte. Und da heißt es, gerade davor habe ich ja gelesen, und diese Kraft wirkt in uns den Glauben hinein. Die wirkt immer hinein. Christus in uns, sie wirkt nach außen, sie wirkt von außen rein, von innen raus. Denen, die an mich glauben, aus des Leibe. Hast du ein Leib? Leib. Aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Was musst du machen, damit aus deinem Leib die Ströme fließen? Sprechen. Mund aufmachen. Die beste Wasserleitung in deinem Haus nützt dir nichts, wenn du nicht den Hahn aufdrehst. Ja. Haben mir versprochen, fließend Wasser in dieser Wohnung. Ich halte schon eine halbe Stunde meinen Kaffeekessel unter diesem Wasserhahn. Da kommt nichts raus. Ja. Und dabei haben sie versprochen, fließendes Wasser. Aber es fließt nichts. Halt schon ganz da drunter, es fließt nichts. Ja. Und dann rufst du den Hausmeister an. Hausmeister, man hat mich betrogen. Halt schon die ganze Zeit mal Kaffeebehälter drunter. Kommt kein Wasser raus. Wo ist das fließende Wasser? Der Hausmeister sagt, Dappes. Wollen Sie mich verarschen? Alles okay? Muss ich Hilfe rufen? Haben Sie schon mal das Freigesetzten aufgedreht? Nein, es stand fließendes Wasser. Verstehen? Stellen wir uns das mal vor. Du musst den Hahn aufdrehen, wieder zudrehen. In dir ist eine Powerquelle. Eine, was sagt die Bibel? Der Gläubige, er geht ins bittere Tal, ins Baccarat-Tal und er macht es zu einem Freudenort, zu einem Quellort, weil aus dir was rausspulen. Bei denen, zu denen du hingehst, da kommt, alles wird nichts, alles ist blöd, alles ist bescheiden im Leben, wir kommen nie auf die Reihe. Du gehst dann, dann jetzt mein Mann und das und meine Frau und meine Kinder, hätte ich bloß nicht so Kinder, hätte ich bloß nicht so Eltern. Du gehst in ein Tal, wo gejammert wird. Was machen denn die Gläubigen? Ja, ich verstehe dich, meine Familie ist auch problematisch, aber mein Glaube trägt mich ja durch. Hey, nein, du gehst in dieses Baccarat-Tal und dann dreh mal den Wasserhahn auf, dass innen das Wasser, das Lebendige rauskommt. Du sagst, du gehst in dieses Tal und sagst, ich habe eine Lösung für dich. Ich habe eine Antwort für dich. Dein Kummer kann verfliegen, deine Drangsal kann verfliegen, all das kann verschwinden. Ich bringe dir den lebendigen Christus und wenn du ihn hast, dann wird dein elendes Tal zu einem Freudenquellort. Das ist der Unterschied. Aber dafür müssen wir aktiv sein. Aber ich bin so müde, wenn ich jetzt in das Baccarat-Tal gehen soll. Der Weg ist so weit, Bruder. Ja, natürlich ist der Weg weit. Und ich habe keine Kraft. Hey! Wer in Sprachen betet, aufbaut sich selbst, fühlt sich vielleicht schwach. Jesus, ich soll dorthin gehen ins Baccarat-Tal. Oh nein, das ist ja nicht der, ihr seid ja das Baccarat-Tal. Ich soll dorthin gehen in das Baccarat-Tal. Oh, Rabakataban Changala Rabasukalabai, du bist meine Stärke und meine Kraft. Und Herr, deine Kraft ist in den Schwachen wirksam. Oh, ich preise dich, Ramokashita Garabasialasai. Und dann, auf einmal fühlst du wieder die Stärke da. Wer in Sprachen redet, aufbaut sich. Das ist alles in uns reingelegt. Das ist alles vorhanden. Wir müssen das nur benutzen. Hallo? Und dann verändert sich die Situation. Wir sind die Weltveränderer, weil wir gehören dem König aller Könige an, dem Herrn aller Herren, ihm, dem alle Gewalt gegeben ist im Himmel und auf Erden. Alle Macht ist ihm gegeben. Und er sagt, das sagt er, die hat er in Christus, diese Kraft wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Hoch über jede Macht, über jede Gewalt, über jede Kraft, über jede Herrschaft, über jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch im zukünftigen genannt wird. Es gibt einen Namen, das ist der Name Jesus. Wir haben erst gesungen, Name über alle Namen, Jesus. Es gibt einen Namen, der bleibt in Ewigkeit, der oberste Name, der Name über alle. Er wird nie gestürzt, er wird nie schwach, er wird nie fallen. Er ist dieser Autoritätsname. Und der ist uns gegeben. Und seine Kraft ist in uns. Und wenn wir das erkennen, Paulus sagt, ich bete, ihr seid lieb zueinander, ihr habt voll den Glauben. Ihr habt diese Dinge. Jetzt bete ich, dass ihr erkennt, welch ein Powerpotenzial in euch steckt. Ich will, dass ihr das erkennt. Und da kannst du gehen, wenn Paulus das betet, kannst du Epheser 1 nehmen und sagen, Herr, Heiliger Geist, offenbare mir, ich will Christus erkennen, noch mehr erkennen. Ich offenbare mir noch mehr die herrliche Hoffnung meiner Berufung. Heiliger Geist, offenbare mir die Herrlichkeit meines Erbes. Ich will noch mehr davon begreifen. Das ist, wo wir uns hineinbegeben. Und der Heilige Geist sagt, super, stark, wunderbar. Ich offenbare es dir, du möchtest es, ich zeig dir noch mehr. Aber weißt du, die Bibel sagt an anderer Stelle, Jakobus, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Wir wollen manchmal gar keine, wenn wir nicht darum bitten. Paulus sagt, wir sollen beten. Heiliger Geist, offenbar es mir. Wenn wir es nicht beten, wird uns auch nichts offenbart. Dann bleiben wir auf unserer Kloschüssel sitzen. Das ist nicht Gottes Plan mit uns. Amen. Sondern du musst erkennen, was in dir ist. Jetzt in dir ist auch der Ruf an euch hier, meine Linken, im Hades und im Baccarat-Tal. Hoffnung ist da für euch alle. Ja, ja. Also sollen wir gnädig mit ihnen sein und sie heute auch mal ins Paradies mit rüber gehen? Okay, im Alten Testament war ja zwischen Paradies und Hades. Abraham sagt, hier ist eine tiefe Kluft zwischen uns. Ihr könnt nicht zu uns und wir können nicht zu euch. Dieser Hades, wo die Ungläubigen reinkommen, der besteht noch. Aber dieser Teil, wo Paradies war, ist zu Gott genommen worden. Und was sagt der Paulus? Er nennt das jetzt in der Gegenwart des Herrn sein. Ich habe Lust abzuscheiden und beim Herrn zu sein. Wenn wir sterben, wir kommen nicht mehr in diesen Paradiesgarten, auch nicht mehr an Abrahams Schoß, wir kommen direkt in die Gegenwart Gottes. Und bei der Entrückung und Auferstehung der Toten, da kommt Jesus zurück mit den Geistern. Was sagt denn der Hebräerbrief? Wenn wir uns bekehren, wir sind zu Milliarden von Engeln gekommen und wir sind zu den Geistern der vollendeten Gerechten gekommen und so weiter. Das heißt, die Verstorbenen, die vor uns schon heimgegangen sind. Und wenn die Entrückung kommt, dann kommt Jesus mit all denen, die verstorben sind. Dann kommt er auf diese Erde. Er wird einen Ruf erschallen und aus den Gräbern kommen die Leiber, die Körper derjenigen hervor, die gläubig bei ihm sind. Und die wir leben zu der Zeit, werden gerade verwandelt werden, weil Fleisch und Blut können das Himmelreich nicht sehen. Und dann werden sie bei dem Herrn sein, alle Zeit. Alle Zeit. Wir haben wunderbare Aussichten, Leute. Und ich möchte so, dass du nach diesem Ostern einfach so gehst und du weißt, in mir ist eine übernatürliche Kraft, das Dynamis. Ihr habt es gelesen, es steht, dass das in uns ist. Habt ihr das gesehen? Ja? Ich habe erst überlegt, zitiere ich das nur beim Reden? Aber ich habe gesagt, ihr sollt das selber lesen. Dieser Dynamis ist in uns. Wir sind unter göttliche Herrschaft gekommen und wir herrschen mit Christus. Und wir gehen, und das muss dir bewusst werden. Wir haben Autorität über den Teufel. Wenn jemand sagt, ich habe keine Autorität über den Teufel, der Teufel kann bei mir Dinge machen, dann heißt das, dass dieser Mensch Christus nicht wirklich kennt. Er hat noch keine Offenbarung. Oder er hat keine Offenbarung darüber, was ihm wirklich zusteht, was sein Recht ist, was sein Anrecht ist. So. Das ist ein Mangel an Erkenntnis. Und woran geht Gottes Volk zugrunde? Aus Mangel an Erkenntnis. Wenn du das nicht erkennst, wird der Teufel dich weiter reiten. Wirst du weiter der Reitgau der Hölle werden. Das ist aber nicht, was Gott möchte. Du sollst ihn rausschmeißen und du sollst die müden Knie wieder aufheben und deine Schwingen mal wieder spannen und den Wind des Heiligen Geistes runterblasen lassen, runterwehen lassen und dann in die himmlischen Orte steigen. Ja? Wie ein Adler, aufsteigen wie ein Adler. Der Herr gibt dem Müden Kraft. Das heißt, dass wir manchmal müde werden. Ich meine, ihr nicht, aber ich schon manchmal. Ja? Man wird müde, aber dann gehen wir zum Herrn. Was ist? Dann erlauben wir, dass diese Dynamiskraft, die Autorität, die Herrschaft übernimmt wieder. Und dann gehen wir wieder gestärkt unseren Weg. Dann werden wir wieder Kraft und Energie verbrauchen. Und dann was machen wir dann? Dann nehmen wir einen Zapfen weiter. So will ich es mal einfach primitiv jetzt sagen. Dann zapfen wir weiter diese Kraft, die in uns ist, diese Energie, die zapfen wir an. Und dann sind wir wieder müde. Morgen, übermorgen, dann zapfen wir sie wieder an. Denn das ist eine Quelle, die niemals versiegt. Eine Quelle, die niemals leer wird. Hallo? Und das ist alles in uns. Und das ist alles durch die Auferstehung. Gott sei Dank für Ostern. Amen. Gott sei Dank für Ostern. Gott sei Dank für Ostern. Sagt dein Nachbarn, Gott sei Dank für Ostern. Oh ja, das Passahlamm, das für uns gestorben ist und auferstanden ist. Das ist hier der Vers. 1. Thessalonicher 4,14 nochmal. Wir glauben, dass Jesus Christus für uns gestorben und auferstanden ist. Das glauben wir. Für uns. Für sich hatte er es nicht nötig. Aber er schmeckte den Tod für sich damit und auferstand, weil wir auch sterben müssen. Dieses Fleisch und Blut muss sterben. Und wir werden auch auferstehen. Und wenn wir zu Christus kommen, sind wir mit ihm auferweckt, in die himmlischen Örter versetzt und wir herrschen mit ihm. Oder wir lassen uns beherrschen, wenn wir keine Erkenntnis in Bezug auf Gottes Wort haben. Das ist nicht der Wille Gottes. Dann der Wille Gottes ist, dass du und ich unsere Herrschaft, unsere Position einnehmen. Amen. Okay, und nun preisen wir nochmal den Herrn so ein bisschen.